Ja, vor ein paar Wochen, da saßen Jesse, die Kids und ich im Auto und da haben wir gemacht, was wir so häufig machen. Wir haben uns Podcasts angehört und da hatten wir einen, naja, sagen wir mal, sehr düsteren Podcast auch mit dabei. Der Silas hat sich nicht so ganz wohlgefühlt dabei, deswegen haben wir dann auch abgeschalten. Es ging um Karoshi. Karoshi ist ein japanisches Wort, es ist ein Phänomen. Wörtlich übersetzt heißt es so viel wie Tod durch Überarbeitung. In Japan ist seit einigen Jahren es so, dass immer mehr Leute durch Überarbeitung versterben. Wie zum Beispiel eine junge japanische Reporterin, die ist verstorben, nachdem sie 28 Tage am Stück gearbeitet hat, und zwar 363 Stunden. Umgerechnet wären das 13 Stunden am Tag und das 28 Tage am Stück. Und nach 28 Tagen hat ihr Herz einfach aufgehört zu schlagen. Total krass. In Deutschland, da haben wir bessere Gesetze gegen Überstunden ab einer gewissen Obergrenze. Das heißt, bei uns ist das noch nicht so ein großes Phänomen, wie es vielleicht in Japan ist. Aber auch in Deutschland ist es so, dass in den letzten 10 Jahren die Zahl der Krankheitstage aufgrund von Burnout sich verdreifacht haben. Also auch in Deutschland haben wir in den letzten 10 Jahren eine Zunahme an Gefühl, überarbeitet zu sein, überlastet zu sein, überfordert zu sein. Wie kommt es, dass wir Menschen uns immer mehr und immer häufiger überbelasten? Da gibt es verschiedene Antworten drauf und es gibt keine einfache Antwort drauf. Aber ein elementares Grundproblem, das wir Menschen haben seit dem Sündenfall im ersten Buch Mose in Genesis, ist die Scham. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7, plötzlich gingen beiden, also Adam und Eva, die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Ich vermute sogar zwei. Also Adam und Eva sahen ihre Blöße und haben sich geschämt und haben diese Blöße bedeckt. So wie wenn du noch vor dem Lockdown einkaufen gehst, stell dir vor, du merkst, du hast deine Hose vergessen. Ja, dann schämst du dich und versuchst es so schnell wie möglich mit Chips-Tüten oder Toastbrot zu verdecken. Also der Duden, der definiert Scham wie folgt. Scham ist eine quälende Empfindung, ausgelöst durch das Bewusstsein, versagt zu haben, beziehungsweise sich eine Blöße gegeben zu haben. Also Scham ist das Gefühl, nicht zu genügen, versagt zu haben, nicht dazu zu gehören, das Gefühl, ein Fehler zu sein. Scham ist wie dieser Ordner hier aus unserem Keller. In diesem Ordner habe ich Briefe aus meiner Teenie-Zeit. Das sind ausschließlich Briefe, also Briefe. Was sind Briefe, liebe jungen Menschen, die nach 2000 geboren sind? Briefe sind E-Mails auf Papier. Ich habe viele Briefe geschrieben mit Mädels, habe ich jetzt festgestellt, hat die Jessie heute Morgen auch festgestellt, es sind ja alles nur Frauen. Ja, warum soll man auch, also wieso soll ich mit Männern Briefe schreiben? Und dieser Ordner, der ist wie Scham. Also würdet ihr jetzt diesen Ordner in die Hände kriegen und würdet darin lesen, dann würde ich im Boden versinken wollen. Eine Peinlichkeit nach der anderen. Richtig, richtig grauenhaft. Total peinlich. Vielleicht kennst du das Gefühl der Scham aus deinem eigenen Leben. Wie fühlt sich Scham an? Was ist Scham? Und warum ist Scham ein Problem? Fühlst du dich vielleicht getrieben, weil du Angst hast, dass du nicht genügen kannst in deinem Beruf, in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Familie, in deiner Ehe? Vielleicht schämst du dich aktuell für deine gescheiterte Ehe oder du schämst dich für deine Labilität, dass du dich krankschreiben lassen musst aufgrund deiner psychischen Labilität. Vielleicht schämst du dich für deinen Mangel an Disziplin, an Glauben oder an Mut. Vielleicht fühlst du dich minderwertig, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, mit deinen Nachbarn oder deinem Arbeitskollegen oder deinem besten Freund. Vielleicht denkst du dir oft, oje, ich hab schon wieder versagt, ich habe schon wieder gesündigt, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Gott hat bestimmt ein ganz schlechtes Bild von mir. Ich kann nicht zu Gott kommen, ich renne lieber weg. Dann sind die nächsten paar Minuten genau für dich, wenn das Gedanken und Gefühle sind, die du kennst. In unserer aktuellen Predigtreihe, da stellen wir uns gerade die Frage, was ist eigentlich das Gute an der guten Botschaft? Und wir haben festgestellt, dass die Ankunft Jesu, die wir im Advent antizipieren, drei Haupt Aspekte hat. Also wir haben schon gehört, erstens, Jesus ist gekommen, um dich von deiner Schuld zu befreien. Gott vergibt dir. Wir haben letzte Woche gehört von Silke, Jesus ist gekommen, um dich von deiner Angst zu befreien. Gott hat die bösen Mächte besiegt. Und heute ist der Schwerpunkt, Jesus ist gekommen, um dich von deiner Scham zu befreien. Gott nimmt dich an. Wir haben in unserer Hausgruppe genau über dieses Thema gesprochen und haben uns gefragt, beziehungsweise die Frage kam auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schuld und Scham? Irgendwie können wir das nicht gut trennen. Und das liegt auch daran, dass wir als westliche Christen ganz stark dazu tendieren, einen Schuldtunnelblick zu haben. Als westliche Christen sind wir sehr von der Reformation geprägt. Da ging es um Luther, Calvin und Zwingli und so weiter. Da ging es viel um die Schuld vor Gott und das Bedürfnis nach Vergebung. Und deshalb ist es für uns sehr üblich als westliche Christen, westlich geprägte, reformiert geprägte Christen, dass wir alles als eine Frage der Schuld betrachten. Und das mit der Scham können wir gar nicht so richtig in Worte fassen. Was ist also der Unterschied zwischen Schuld und Scham? Ganz kurz und knackig für euch jetzt eine Gegenüberstellung. Schuld auf der einen Seite betrifft meine Taten. Also, ich habe einen Fehler gemacht. Bei der Scham ist es so, da geht es um deine Identität. Ich bin ein Fehler. Schuld führt zur Strafe. Scham führt zur Ausgrenzung. Wer schuldig ist, der sucht eine Entschuldigung. Er möchte die Schuld loswerden, während ein Mensch, der sich schämt, sucht nach Annahme. Ein schuldgeprägter Mensch, der bringt die schlechten Taten ans Licht. Ein schamgeprägter Mensch, der versucht, seine Scham zu verbergen. So, das als so eine kleine Gegenüberstellung. Ich habe heute einen Text für euch dabei, der sich an die Ausgegrenzten, an die Underachiever richtet. Wenn du dich außenstehend und nicht perfekt performend wahrnimmst und dich dafür schämst, dann ist der Text heute genau für dich. Er kommt von Paulus, der schreibt im Epheserbrief an die Heidenchristen, also an Außenseiter, die durch Jesus Christus Insider geworden sind. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 19. Ich lese vor. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Weiter in Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er uns mit Gott versöhnt. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Denn dank Jesus Christus haben wir alle durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist, was Jesus tut. Er verlieh den Unreinen damals, und er tut es heute, er verleiht ihnen Würde und Ehre. Jesus hat Blinde sehend gemacht, Lahme macht er gehend, Taube macht er hörend, Aussätzige hat er umarmt, Kinder ließ er zu sich kommen, Frauen hat er zu seinen Schülern gemacht, Prostituierten schenkte er einen Neuanfang, Besessene machte er gesund, Nichtjuden öffnete er die Tür zu Gott. Das ist, was Jesus macht. Kurz, Jesus hat die Außenstehenden und die Underachiever im Reich Gottes willkommen geheißen. Und das gilt auch für dich. Jesus ist derjenige, der dich willkommen heißt in Gottes Reich. Auch wenn du dich schämst, auch wenn du versuchst, deine schlechten Taten, deine Sünden, deine Unzulänglichkeiten zu verbergen. Jesus ist da, um dich mit offenen Armen willkommen zu heißen. Also davon handelt unser Text. Ganz knackig zusammengefasst, das sind die Kernaussagen, die Paulus hier macht. Erstens, Jesus schafft für dich Frieden mit Gott. Wir lesen in Vers 17, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Jesus ist gekommen, um dich und mich mit Gott zu versöhnen. Also, vielleicht bist du Christ, aber du fühlst dich immer noch unwürdig. oder du fühlst dich immer wieder auch fern von Gott, dann möchte ich dich daran erinnern, dass Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, um deine Scham und deine Schande wegzuwischen, um dich mit Gott zu versöhnen. Vers 12, euer Leben war ein Leben ohne Hoffnung, ohne Gott, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Das ist die gute Botschaft für dich heute Morgen. Was steht noch in dem Text? Zweitens, Jesus öffnet dir die Tür. In unserem Text steht, ihr hattet keinen Zugang, doch dank Jesus haben wir alle durch einen ein und denselben Geist freien Zutritt. Okay, Zugang zu was? Freien Zutritt zu wem oder was? Paulus denkt hier bei diesen Worten an den Tempel in Israel, das Zentrum der Anbetung. Er schreibt in Vers 14 von einer Mauer, die Jesus eingerissen hat. Und er denkt an die Mauer, die die Trennung war zwischen dem Bereich, wo die Heiden davor stehen müssen und wo die Juden reingehen können. Also es gab eine Mauer im Tempel, der den Zutritt der Nichtjuden, der Heiden abgegrenzt hat, sodass sie nicht in den Tempel reingehen konnten. Also kurz, Jesus schenkt dir und mir, weil wir sind alle Heidenchristen, also außer du bist Judenchrist, der du jetzt zuguckst, aber der Rest von uns, wir sind alles Heidenchristen. Durch Jesus bekommst du Zutritt in den Tempel. Und das heißt, Punkt 3, du gehörst jetzt zu Gottes Volk. Vers 12, ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, also den Israeliten, und nicht euch. Aber durch Jesus hat sich das radikal verändert. Auf einmal gelten die Versprechen Gottes auch für dich und für mich. Was Gott den Israeliten verspricht, der Segen, der den Israeliten zugesprochen wird, die Zukunftshoffnung, die den Israeliten zugesprochen wurden im Neuen und im Alten Testament, diese gelten auch für dich jetzt. Der Gott Israels macht sich zu deinem Gott. Und der vierte Punkt, der in diesem Text steht, du gehörst jetzt nicht nur zu Gottes Volk, sondern du gehörst jetzt auch zu Gott. Vers 13, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wir alle haben freien Zutritt zum Vater. Du hast es vielleicht 100-mal gehört, es ist immer noch faszinierend. Du hast das Recht, zu Gott zu treten. Du hast freien Zugang zu Gott. Du darfst Gott nahe kommen. Das ist für uns Christen so ein No-Brainer. Ja, natürlich, Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder, wir dürfen ihm nahe kommen. Aber dir muss bewusst sein, das gibt es nirgends. Du kannst in einer anderen Religion Gott nicht nahe kommen. Und du konntest auch im Judentum nicht Gott nahe kommen, vielleicht indem du in den Tempel gegangen bist. Aber dass Gott dich und mich als Menschen einlädt, mit ihm eine Beziehung zu leben, das ist absolut revolutionär und gibt es nur in der Jesus-Nachfolge. Du darfst Gott nahe kommen. Und zwar so richtig nahe. Also du hast nicht nur freien Zutritt zu Gottes Sprechstunde in seinem Büro, immer sonntags, 10.30 Uhr online, 17 Uhr vor Ort. Nein, Vers 19, ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr seid Gottes Hausgenossen. In anderen Worten, du bist Gottes Mitbewohner, wenn du zu Jesus gehörst. Noch mehr, Gottes Kind. Näher geht gar nicht. Gott teilt alles mit dir. Er lässt dich nicht nur zu seiner Sprechstunde reinkommen, er lässt dich in sein Haus einziehen. Er nimmt dich auf als Adoptivkind. So viel zu dem Text. Also die gute Nachricht erzählt nicht nur von Gottes gnädigem Richterspruch, das war die Predigt vor 2 Wochen, oder von seiner großen Macht, das war die Predigt letzte Woche. In der Adventszeit feiern wir auch unsere persönliche Verbindung mit Gott, die wir in Jesus erhalten haben. Das ist eigentlich, was wir im Advent feiern, und das ist auch, was im Epheserbrief Kapitel 2 drin steht. Wir waren Außenseiter, aber jetzt haben wir eine Verbindung mit Gott. Wir dürfen Gott nahe sein. Das steht im Text. Aber was hat es jetzt mit dir und mit mir und unserem Alltag, unserer Scham, unseren Schuldgefühlen, Schamgefühlen zu tun? Schuld hatten wir ja schon. Was hat es damit zu tun, dass wir uns oft schämen? Ich habe für dich heute Morgen 4 Ermutigungen dabei, die aus der guten Nachricht von Gottes schamzerstörenden, Außenseiter annehmenden Heilsbotschaft resultiert. 4 Ermutigungen. Erstens, Gott mag dich. Gut, wie komme ich da drauf? Frage an dich, würdest du irgendeinen Typen von der Straße bei dir in der Wohnung einziehen lassen? Höchstwahrscheinlich nicht. Nein, jemand bei sich einziehen zu lassen, ist eine Frage des Vertrauens, der Sympathie und der Zuneigung. Also wenn wir im Epheserbrief lesen, dass Gott uns zu seinen Hausgenossen macht, dass er uns als seine Kinder adoptiert, dann bedeutet das, dass Gott dich richtig gut findet. Wenn du jetzt nicht allein im Wohnzimmer sitzt, dann sag doch mal zu deinem Sitznachbarn, zu deinen Kindern, wer auch immer mit dir da ist, hey, Gott findet mich richtig gut und dich findet er auch richtig gut. Sag das mal. Gott findet mich gut, Gott findet dich gut. Ich finde, es ist sehr ermutigend. Gott mag dich. Gott ist nett und er mag dich. Nicht, weil du Nützliches tust, sondern weil du bist, wer du bist. Findest du das jetzt irgendwie ein bisschen anstößig? Gar nicht schlimm. Lass den Gedanken mal sitzen und lass den mal so richtig durch deinen Kopf gehen. Gott mag dich nicht, weil du Nützliches tust, sondern weil du bist, wer du bist. Ermutigung Nummer 2. Jesus schenkt dir ein neues Gesicht. Was meine ich damit? Wenn wir von Scham sprechen, dann reden wir oft auch von Gesichtsverlust. Tatsächlich in asiatischen Völkern ist Scham und Schande ein viel größeres Thema als vielleicht bei uns. Wobei auch wir als westliche Kultur, wo wir eher als Schuldkultur laufen, das kippt gerade. Wir sind gerade in einem Shift in der Postmoderne, wo wir von Schuld immer mehr zu Schamkultur und Schamverhalten uns entwickeln. In Thailand zum Beispiel, da gibt es ein Wort, das Wort für beschämt werden, heißt wörtlich übersetzt, das Gesicht ausgerissen bekommen. Das heißt, es ist fast schon ein gewaltsamer Akt, wo man sein Gesicht gewaltsam verliert. Jemand, der beschämt wird, der öffentlich bloßgestellt wird, der verliert sein Gesicht auf eine sehr, sehr unschöne Art und Weise. Vielleicht hast du in letzter Zeit auch das Gefühl gehabt, dass du das Gesicht verloren hast oder dass du bloßgestellt wurdest oder dass du dich schämen musst. Dadurch, dass Jesus deine Schande mit ans Kreuz genommen hat, gibt er dir ein neues Gesicht. Wo nehme ich das her oder ist das einfach jetzt erfunden? Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 3, Vers 18, da schreibt Paulus Folgendes. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Okay, denken wir noch mal kurz nach. Jemand, der sich schämt, der wendet sich schamvoll ab. Paulus schreibt hier, wir können jetzt mit aufgedecktem Angesicht Jesus direkt in die Augen schauen. Und dadurch, dass wir Jesus in die Augen schauen und seine Herrlichkeit sehen, werden wir verwandelt in das Ebenbild. Wir werden immer mehr wie Jesus. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dich schämst, wenn du dich beschämt fühlst, wenn du über deine Sünde dich schämst, dann wende dich Jesus zu. Verdecke nicht dein Gesicht, wende dich nicht beschämt ab, sondern wende dich zu Jesus und blicke ihn direkt an. Je häufiger du in sein Gesicht schaust, desto ähnlicher wirst du Jesus werden, nämlich frei von Schuld, frei von Angst und frei von Scham. Ermutigung Nummer 3. Du bist kein Fehler. Jesus hat am Kreuz nicht nur deine Schuld getragen, sondern auch deine Scham. Du bist als Christ nicht nur frei von Schuld, du bist auch frei von Schande. Du bist kein Fehler. Rick Warren hat mal in einem anderen Zusammenhang geschrieben, vielleicht haben deine Eltern dich nicht gewollt, vielleicht warst du in den Augen deiner Eltern ein Missgeschick oder ein Unglück, so ein Überraschungskind, das nicht geplant war, aber Gott sieht deine Geburt nicht als ein Missgeschick, als ein nicht geplanter Unfall. Gott hat auf deine Geburt gewartet, Gott hat deine Geburt geplant. Du bist kein Fehler, Gott macht keine Fehler, deshalb bist du kein Fehler. Egal wie unzulänglich du dich fühlst, Gott schämt sich nicht für dich. Wenn Gott dich anschaut, sieht er weder deine Schuld, Predigt von vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen. Wenn er dich anschaut, sieht er auch nicht deine Scham. In beiden Fällen sieht er Jesus Christus, seine Gerechtigkeit und seine Ehre. Das darfst du für dich annehmen. Und Ermutigung Nummer 4. Deine Verbindung mit Gott ist ewig. Gott hat dich, wie gesagt, nicht nur zu seinem Mitbewohner gemacht, er hat dich auch zu seinem Kind gemacht. Das hier, das bin ich mit meinen 2 Söhnen, Gidi und Silly. Und ja, sie sind meine Söhne und ich bin ihr Vater. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Vater-Sohn-Beziehung, die hat kein Verfallsdatum. Die hat keine Halbwertszeit und die läuft nicht irgendwie aus. Diese Verbindung, die läuft für immer. Sie sind meine Söhne für immer, ich bin ihr Vater für immer. Immer. Das ist ein Wort, das steht auch über der Beziehung, die du mit Gott hast. Gott ist dein Vater, du bist sein Kind. Das bedeutet, diese Verbindung zwischen Gott und dir, die besteht für immer. Du brauchst dich nicht mehr schämen. Gott ist für dich. Und Gott ist mit dir verbunden. Und Gott sieht dich als sein geliebtes Kind und nicht als Versager. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn annahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ist das nicht gut? Du hast das Recht bekommen, Gottes Kind zu sein. Keine Scham mehr. Du musst nichts mehr verbergen. Du musst nicht außerhalb des Hauses Gottes wohnen. Du darfst frei zutreten. Ohne Scham, ohne Schande. Also wenn du dich heute unzulänglich und ausgegrenzt fühlst, wenn du dich schämst für Dinge, die du getan hast, oder dich schämst für die Art, wie du bist, dann decke deine Schande und deine Scham nicht weiter zu, sondern wende dich an Jesus und lass dich verwandeln, lass dich verändern, lass dich annehmen, lass dich in seine Arme nehmen, ob du das heute zum ersten Mal tust oder ob du das als Christ schon ganz häufig getan hast. Tu das heute erneut. Komm zu Jesus, schau ihn an und lass dich verwandeln in sein Ebenbild. Lass uns zusammen beten. Was ist das Gute an der guten Nachricht? Dass wir uns nicht mehr schämen müssen. Dass wir nichts mehr verbergen müssen. Dass wir nichts mehr verstecken müssen. Obwohl da noch so viel ist, was uns nicht gefällt. Wir dürfen es offenlegen vor dir, Gott. Wir haben unser Gesicht nicht verloren. Du hast uns ein neues Gesicht gegeben. Danke für die Verbindung, die besteht zwischen dir und uns. Danke, Jesus, dafür, dass wir in dir Gott ganz nah sein dürfen. Herr, wir beten, dass du heute Menschen vor dem Bildschirm, ob die jetzt live zugucken oder nachträglich gucken, Herr, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment wirkst und Scham und Schande effektiv wegnimmst, dass du jede Bedrückung und Last, jede Überforderung und jedes Getriebensein, was aus dem Schamgefühl heraus über Dinge oder Wesenszüge entstanden sind, dass du das wegnimmst und dass du deinen Frieden schenkst, deine Erleichterung schenkst, dass du diese Menschen angenommen hast. Herr, ich bete, dass heute kein einziger zuschaut und zuhört, der mit dem Gefühl der Ablehnung und des Außenseiterseins leben muss und weitergehen muss. Wenn du heute zuschaust und du fühlst dich isoliert, einsam, vielleicht von der ganzen Corona-Pandemie abgehängt und du bist nicht Teil von einer Kirchengemeinde oder von einer Gruppe von Menschen, die sich um dich kümmern, dann möchte ich dich einladen, mit uns in Kontakt zu bleiben. Wir haben vorhin schon die Bauchbinde eingeblendet mit den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten. Schreib uns an, vielleicht können wir es auch jetzt nochmal einblenden. Schreib uns an, ruf uns an. Nachher, nach dem Gottesdienst, kommt nochmal eine Kontaktfolie, wo du jeden Kommunikationsweg auch findest, wie du uns erreichen kannst. Geh aus diesem Gottesdienst nicht raus, ohne zu erkennen, ich bin nicht alleine. Ich habe Leute um mich herum, die sich interessieren für mich. Ich habe einen Gott, der sich für mich interessiert. Lass dich willkommen heißen. Die Mauer ist eingerissen. Du darfst zu Gott kommen. Du darfst ihm nahe sein. Wir werden jetzt noch ein Lied zusammen hören, Lied zusammen singen. Nutz diese Zeit, um entweder direkt uns schon zu schreiben oder um mit Gott zu sprechen, um mitzusingen. Aber reagiere auf das, was du eben gehört hast. Wenn du sagst, hey, es gibt gar keine Reaktion in meinem Herzen gerade, dann frag doch Gott, hey, was wolltest du mir heute sagen durch diese Predigt? Und dann lass uns das wissen. Schreib gerne auch in unsere Kommentarleiste unten, wenn du die aufgezeichnete Predigt guckst. Lass uns einen Kommentar da. Lass uns eine Frage da. Lass uns vielleicht einen Kritikpunkt da. Wenn du sagst, hey, ich bin kein Christ, da waren jetzt ganz viele Worte mit dabei, die verstehe ich gar nicht. Ich habe einen Tipp für euch, wie ihr besser kommunizieren könnt, damit ich euch verstehe. Oder wenn du sagst, hey, ich finde es ganz blöd, schreib das unten rein. Wenn du sagst, hey, das hat mich angesprochen, lass uns das hören. Wir freuen uns, wenn du uns Rückmeldung